Also, ich hatte ja gesagt, wie wir das Arrangement uns überlegt haben. Ich klicke jetzt mal durch meine Präsentation und sage eventuell zu einigen Sachen nichts, weil die eigentlich schon diskutiert worden sind und weil vielleicht auch meine eigene biografische Situation nicht so spannend ist. Und wer wirklich scharf darauf ist, der kann das nachlesen im nächsten APK-Band und sogar in einem Band, der da vorne liegt. Da liegt eine Frühversion meiner Biografie als Bruder eines psychisch Kranken in diesem Band, Angehörige und Trialog. Aber im nächsten APK-Band ist da noch ein bisschen mehr zu. Biografischer Abriss, wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit einem psychisch kranken Bruder. Wir haben, wie alle, eine gemeinsame Kindheit gehabt, in der wir gemeinsam Freunde hatten. Er war zwei übrigens, war ich das? Mit irgendwas. Er war übrigens 2 Jahre älter als ich. Und dann ist er irgendwann erkrankt und Anahit hat das gesagt. Im Griff, glaube ich, die ersten Sachen waren in dem und dem Alter und dann irgendwann, also genauso war das auch aus meiner Wahrnehmung, der war halt ein bisschen komisch irgendwie und war ein bisschen anders, war so ein bisschen dominant, aber meine Eltern, keiner kam auf die Idee, dass das eine psychische Erkrankung sein sollte, hat ein bisschen gedauert. Und als er dann durchs Abitur gerasselt ist, wollte er das, weil er geschummelt hat, wollte das nicht nochmal machen. Dann ging sie zu einem Hausarzt. Der Hausarzt hat eine sehr gute Idee gehabt, was für meinen Bruder sehr gut ist. Er soll zur Bundeswehr gehen, damit er endlich mal ein Mann wird. In der Bundeswehr hat er nach einem Monat den Kriegsdienst verweigert. Schlechte Idee, ich habe es vorher gemacht. Also hat er im Bau gesessen, dann haben sie ihn rausgelassen und nehmen sie jetzt Gewehr in die Hand. Nein, ich nehme es nicht gerne, zack, wieder in Bau. Und als ich ihn dann mal bei der Bundeswehr besucht habe, da war dann mein großer Bruder körperlich noch genauso groß, aber seelisch war er so. Also ich will jetzt nicht sagen, die Bundeswehr hat ihm den Rest gegeben, aber das hat sicherlich mitgespielt, dass das nicht die richtige, nicht die optimale Idee war. Gut, und die Unsicherheiten und so weiter. Und dann kam auch bei mir das Absetzen von der Herkunftsfamilie. Ich habe das weniger geschickt gemacht als andere. Ich bin halt mit 20 Vater geworden. Das war kurz vorm Pillenknick. Ich weiß nicht, ob da mein Bruder dran schuld ist, aber jedenfalls, es hat mir dann auch dieses Moratorium eröffnet. Ich habe da eine eigene Familie halt gegründet. Die einen studieren im Ausland. Was hast du gemacht? Hast du dich auch aus der Familie irgendwie der Familie entzogen in jungen Jahren? Du kamst nach Deutschland, das ist auch schön weit weg. Und große Reisen gibt es. Also das findet man auch an vielen Stellen. Und dann kam es im Zuge seiner Erkrankung zur Reintensivierung der Beziehung zu ihm. Das findet man auch bei vielen, bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei einigen wird es wahrscheinlich nie dazu führen. Aber bei uns war das so, die Beziehung wurde danach sogar noch deutlich tiefer. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, also heute Morgen glaube ich auch kurz. Er hat mich ja dazu gebracht, nachdem ich viele andere Sachen, also Jugendforschung hauptsächlich und Schulforschung und Schulentwicklung, da irgendwann gesagt, so und jetzt machen wir was für so Leute wie mich. Da fing gerade an, dass so ein paar Leute Clubs gemacht haben. Gemeindepsychiatrie, den Begriff gab es nicht. Da gab es alles nicht. Clubs gab es. Er hat auch so einen Club gemacht. Da sag ich, also die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht. Und dann habe ich mich entlassen lassen. Man hat ja damals richtig gut Geld gekriegt, wenn man entlassen wurde aus dem Forschungsinstitut. Und habe als erst Arbeitslosengeld, dann ABM-Kraft mir überlegt, was man machen könnte. Und dann habe ich Arbeitsprojekte gemacht für psychisch Kranke, ohne außer meinem Bruder zu kennen, was psychische Erkrankung ist, ohne von irgendetwas von Psychiatrie zu wissen. Aber es gab in unserer Region viele Profis, die es gut fanden, dass da auf einmal so jemand hinterhergelaufen hat, der nur ein paar Leute mitgeschleppt hat, dass die auf einmal was für ihre Klienten bzw. ihre Patienten machen. Wir haben angefangen mit Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die fand ich damals spannender. Die haben wir in der Kinder- und Psychiatrie abgeholt und sind mit denen auf Partys oder in Diskos gegangen, haben sie nachts um 2 zurückgebracht. Hat manchmal Ärger gegeben, manchmal nicht. Aber es war eine lustige Zeit. Aber zurück zur Zeit vorher. Dann habe ich dann noch gemerkt, ich habe mich natürlich unterschwellig mit dem Thema längst beschäftigt. Ich habe ja ganz kurz erzählt, dieses Forschungsding da in der Frankfurter Uni mit den Familien und schizophrenen Familien, logisch. Also das haben nicht nur Profis gelesen, sondern wir haben das gelesen und ich habe mich offensichtlich unterschwellig längst mit dem Thema beschäftigt. Und das wurde dann später mal berufswahlentscheidend. Wie Sie wissen, man kann als mit der Qualifikation als Bruderhochschullehrer werden. Also so würde ich das auch heute bezeichnen. Das war eigentlich die Grundqualifikation, die ich mitgebracht habe. Das war der kurze Abriss. Dann habe ich Geschwistergruppen gemacht. Also ich fülle jetzt mal die Erfahrung. Endlich kommen wir mal zu Wort. Das sind Zitate zunächst mal aus zwei Geschwistergruppen, jeweils so 10, 15 Leute in Hessen. Die Erfahrung in der Familie, keine angemessene Rolle bekommen zu haben. Zu oft das unproblematische Kind, die kleine, schwache, starke Schwester zu sein. Das war für mich das beeindruckendste Formulierung. Du hattest eine andere, glaube ich, auch in deinem Brief. Oder irgendeine von euch beiden hatte auch eine Formulierung, die das andeutet, wie die kleine, schwache, starke Schwester. Dieses Bild. Mit 50 Jahren müde und alt, was heißt denn das? Ach so, das ist eine Schwester, die 50 war und im Alter von 50 in die Rolle der Mutter gedrängt werden sollte. Und dafür fühlte sie sich zu alt, weil hatte sie nichts damit zu tun, die hat auch woanders gelebt. Die Mutter wurde alt, wurde krank und dann wurde sie richtig offen unter Druck gesetzt, dass sie jetzt gefälligst das zu übernehmen hätte und für ihren kranken Bruder zu sorgen hatte. Es gab zwei Türkinnen, bei denen war das vergleichbar und viel massiver. Die mussten dann sogar in das Haus ziehen und zu dem Bruder und mussten den Bruder versorgen, mussten ihren Job aufgeben und so weiter. Was angeblich, weil das angeblich in der Türkei so üblich ist, ist glatt gelogen. Die türkischen Familien sind wie alle Familien. Nur das Sozialsystem ist ein bisschen anders. Ein Problem, am Bruder der Schwester vorbeiziehen und sich dabei unwohl fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das angesprochen hattet. Du hattest das schon mal gesagt. Gell? Also weil, wenn der Bruder älter ist und der Goldene, gell? Der Intelligentere, und du bist so der Nachzügler, der immer noch so mitläuft, und das hast du ja auch angenommen. Und eigentlich müsste der ja schon längst einen super Job haben und der krauschelt da immer noch vor sich hin und du ziehst an ihm vorbei und guckst, oder beziehungsweise er guckt zu dir auf und du guckst zu dem runter, auch was den Sozialstatus angeht, ist nicht nur ein gutes Gefühl. Ist nicht nur ein gutes Gefühl, hat auch was Belastendes. Angst, etwas falsch zu machen, haben viele von diesen Geschwistern erzählt. Und die große Bereitschaft, sich zu verstellen, also sich gegenüber den Eltern zu verstellen, sich gegenüber dem kranken Geschwister zu verstellen und teilweise auch in der Öffentlichkeit. Das habe ich auch als sehr unangenehm erlebt. Eine ehemals gemeinsame Erfahrungswelt mit einem 2 Jahre älteren Bruder driftet auseinander. Also der lebt auf einmal in einer, das hattest du glaube ich auch gesagt, lebt auf einmal in einer ganz anderen Welt. Man hat vor einer gemeinsamen gelebt, er lebt auf einmal in der und ich in einer ganz, ganz anderen. Worüber reden? Soll man mit dem Krankengeschwister über seine Krankenwelt reden, über dass er krank ist und Klinik und mit den Eltern und wie schlimm das ganze Leben ist und so alles? Oder soll man ihn, wenn man jung ist, an dem Leben der Jugendlichen beteiligen? Die Frage hat mich auch sehr umgetrieben, weil ich habe gemerkt, er wollte nicht nur krank sein, sondern er wollte auch teilweise mit jugendliches Leben führen. Das habe ich dann noch gemacht. Also ich habe ihn dann, egal wie er drauf war, dann auch manchmal mit in die Wiesbadener Halbwelt mitgenommen. Soll man ihn langweilen, ihn in der Langeweile sitzen lassen, oder ist es kränkend für ihn? Und das war natürlich manchmal kränkend, weil irgendwann hinkt er dann ab. Eine Zeit lang hat ihn das aufgebaut und dann hinkt er wieder ab. Und dann den Bruder oder die Schwester am eigenen Leben teilhaben lassen oder besser nicht. Ihr habt ja Argumente darüber vorgeführt. Das ist eine Frage, die einen umtreibt. Viele Geschwister wählen den Weg, sich bewusst und aktiv aus der Herkunftsfamilie zu verabschieden. Sie erzählen von Reisen in ferne Länder oder Auswandern, von Ausbildung oder Studium weit weg von zu Hause, Heirat mit jemandem, den die Familie nicht kennt. Das war nicht ich, sondern das war andere. Da gibt es welche, die jemand geheiratet, den die Familie niemals kennengelernt hat, um dann ein eigenes Leben zu haben, weg von der Herkunftsfamilie. Das alles kann man rekonstruieren als Versuch, ein eigenständiges Leben möglich zu machen. Du hattest vorhin auch, man muss erstmal eine eigene Stabilität suchen. Für Geschwister, junge Geschwister, scheint das ein probater Weg zu sein, ohne therapeutische Anleitung, sich einfach mal dem zu entziehen und das Risiko des eigenen Lebens in jungen Jahren auf sich zu nehmen. Moratorium von der eigenen Geschwisterrolle. Aber irgendwann kommen die Geschwister zurück. Es kommt der Tag, da wird von vielen die Beziehung zum Krankengeschwister reintensiviert aus freien Stücken. Und irgendwann dämmert es, das Leben ist endlich, wir Geschwister werden unsere Eltern voraussichtlich überleben. Welche Verpflichtung erwachsen wir daraus? Muss ich ihn, sie einmal finanziell unterstützen und oder betreuen? Muss ich die Schuhe der Eltern tragen? Welche Verpflichtung? Muss ich ihn unterstützen? Muss ich ihn, sie in meine Wohnung, in unsere Wohnung aufnehmen? Will und kann ich Mutter und Vater ersetzen? Wenn seitens der Eltern kein hinreichend verlässlicher und vertrauensvoller Kontakt mit der Profiszene zustande gekommen ist, habe ich als Geschwister das Problem. Ja, also wenn man guckt, was sind Jobs für Eltern, aus Sicht von Geschwistern wäre das einer, behaltet eure kranken Angehörigen nicht zu Hause, selbst wenn ihr damit gute Eltern seid und das vielleicht auch nett für euer Kind ist, aber wenn ihr das tut, macht ihr uns zumindest das Problem, dass die Erwartung entsteht, dass wir das jetzt weitermachen. Zumindest muss man sich als Geschwister mit dem Gedanken beschäftigen. Es gibt andere Fälle, wo Eltern das so gemacht haben, in Wiesbaden, Wiesbaden-Umfeld. Wenn die Eltern gestorben sind, sind die in eine Einrichtung gegangen, danach ging es denen in Ordnung und die Geschwister sind nicht belastet worden. Aber der subjektive Eindruck des Geschwisters ist, in all diesen Gesprächen war das, wenn das Kind bis ins hohe Alter bei den Eltern ist, ob die Eltern den Anspruch explizit äußern oder nicht, du fühlst den impliziten Anspruch, dass du das gefälligst zu tun hast. Aber da waren ja schon ein paar Aussagen und dann muss man eben als Geschwister vielleicht relativ früh sagen, wozu man bereit ist und wohin ist. Das hattest du ja gesagt. Belastung. Gucken wir uns mal die Belastung an, aus Sicht der Angehörigen und aus Sicht der Geschwister. Da gibt es nämlich gewisse Unterschiede. Aus Sicht der Eltern, da gab es eine Zukunftswerkstatt des BRPK. Ich habe nicht die ganzen Belastungsstudien durchgeguckt, ich nehme einfach mal die, weil das waren wir ja. Gell? Finanzielle Belastung sagen nur 8%, soziale Belastung 13%, emotionale Belastung haben damals die Eltern des BRPK, im BRPK-Umfeld gesagt 21% und Defizite der Versorgung haben 58% der organisierten Angehörigen gesagt. Merken wir uns, Belastung aus Sicht der Geschwister. Das ist jetzt die erste halbwegs objektive Studie über die Situation von Geschwistern von der Rita Schmidt, heute heißt es anders, von Schlieland, Spiesel und Cording. Wir haben dann anschließend gemeinsam publiziert. Schmidt hat das hauptsächlich gemacht. Die hat 5 Faktoren: Umgang mit dem Erkrankten in seiner Familie, Umgang mit der Herkunftsfamilie, Umgang mit Institutionen und professionellen Helfern, eigenes soziales Umfeld und persönliche Lebenssituation. Und da sieht man, in welchem Umfang das als Belastung oder Belastungsfaktoren genannt worden. Umgang mit der Erkrankung in der Familie, der höchste Wert, 36%, der zweithöchste Wert, persönliche Lebenssituation. Institutionen und Helfer, Geschwister 14%, Eltern 60%. Also da gibt es einen deutlichen Unterschied. Emotional, da sind nochmal die Zahlen, die klicke ich einfach mal durch. Belastung im persönlichen Umfeld, Schuldgefühle, Zitat lese ich jetzt nicht, Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle, haben wir auch schon durch euch gehört, und die Angst vor der eigenen Erkrankung, das habt ihr, glaube ich, nicht genannt, weil das jedenfalls alle Geschwister, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, ja, es gab eine Phase, da hatte ich massive Angst, selber psychisch zu erkranken. Klar, man ist in einem Alter, wo man in Krisen kommt und dann interpretiert man die nach den Bildern, die man hat. Und wenn man das Bild der psychischen Erkrankung hat, ist es naheliegend, dass man das vielleicht auch so sieht. Aber jeder Psychologe ist auch dreimal im Leben psychisch krank, glaubt er, weil er Psychologie studiert, weil das gerade dran ist, habe ich mir auch sagen lassen. Also die Bilder, die einem angeboten werden, sind es. Vielleicht sollte ich das mit den Schuldgefühlen doch mal vorlesen. Eine Zeit lang habe ich Schuldgefühle gehabt, starke Schuldgefühle, dass ich nicht helfen kann und die anderen halt Schuldgefühle mir eingeredet haben. Du musst das machen, ist doch dein Bruder. Naja, das war schon schwierig. Also dieser Anspruch, die Schuldgefühle aufgrund von Fremdansprüchen, von Leuten, die glauben, psychische Krankheit, man muss nur nett zu den Leuten sein und dann klappt alles. Das ist ja so eine nicht seltene Auffassung. Die Eltern haben das Verursachungsschuldgefühl, was sie abwehren. Ja, weil Schuld, die schizophrene Mutter, das darf doch, gibt's doch alles nicht, aber die erleben Verursachung Schuld oder wehren sie ab. Bei Geschwistern ist es vielleicht eher eine Solidaritätsschuldigkeit, die sie erleben und oder abwehren, aber mit konfrontiert werden. Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühl ist identisch. Angst vor der Erkrankung, weiß ich nicht, ob Eltern Angst vor der Erkrankung haben, wenn sie sehen, dass ihr Kind krank wird. Ich habe meine Eltern nie gefragt. Meine Mutter könnte ich noch mal fragen. Mit dem erkrankten Geschwister, Krankheitssymptomatik in dieser Befragung am häufigsten, Unsicherheit in der Einschätzung der Belastbarkeit am zweithäufigsten, fehlende Krankheitseinsicht, Abgrenzungsprobleme, können wir uns alles vorstellen. Umkehrung der normativen Geschwisterrolle, das ist ein zentraler Punkt. Hauptaspekt ist eigentlich der, dass man in eine Rolle hineinrutscht, unvorbereitet, ohne Rücktrittsrecht und wo man dann nicht mehr rauskommt. Habt ihr auch schon erzählt. Abgrenzungsprobleme, Met-or-Bet-Problematik, indirekt in deinem Vortrag enthalten. Ist er jetzt so, weil er krank ist, oder ist er so, weil er die Krankheitsrolle nutzt, um uns auszutricksen? Ja, klassisches Problem von Mitarbeiterfortbildung. Mad or bad. Eltern haben das Problem wahrscheinlich auch. Wird selten diskutiert. Ich habe es selten gehört unter Eltern. Belastung im Umgang mit der Herkunftsfamilie, Uneinigkeit bezüglich des Umgangs mit dem Erkrankten, Vermittlerrolle zwischen Eltern und dem erkrankten Geschwister, Erwartung, Zukunftshoffnung der Eltern, haben wir heute Morgen alles diskutiert. Institutionen, klar, die Informationsdefizite und Mangel an institutioneller Unterstützung. Hattet ihr auch schon angedeutet, das erleben Geschwister auch. Ich habe das logischerweise auch. Uns wird, genauso wie Eltern, wird uns keine Unterstützung angeboten seitens der Institution. Ich hatte Glück, die Freunde meines Bruders, die auch Freunde von mir waren, waren junge Psychiater in der Klinik, der eingewiesen wurde. Das hat natürlich was verändert. Daraufhin hat dann der Assistenzarzt, nachdem ich mit meinem Bruder da eingerollt bin und die den zur Ruhe gespritzt haben und der mich anguckt, auch du, mein Sohn, Brutus, bupp, und dann war er durch die Aldolspritze weg. Der ist dann anschließend mit mir 5 Minuten in den Garten gegangen, hat 5 Minuten sich mit mir unterhalten. Ich weiß heute noch, was er gesagt hat. Das hat für mich die Situation gravierend geändert. Ich habe da sofort gelernt, als ich dann in der Psychiatrie gearbeitet, keine Einweisungssituation um anschließend, ohne anschließende Gespräche, und dafür muss jemand zur Verfügung stehen mit den Leuten, die den Menschen begleitet haben und nicht alle springen auf den Kranken und die anderen können jetzt nach Hause gehen. Es hat sogar mal eine Arbeitsgruppe bei der DGPPN gegeben, wie Einweisungen stattzufinden haben, da steht das auch drin. Belastung im eigenen sozialen Umfeld, Angst vor Stigmatisierung, Hemmung bei neuen Kontakten, weil Stigma ist nicht, ich bin stigmatisiert, weil ich einen psychisch kranken Bruder habe. Das ist mein Stigma. Nein, das ist das falsche Auffassung von Stigma. Das Stigma-Problem ist, dass ich immer mich fragen muss, sage ich es oder sage ich es nicht? Sage ich es oder sage ich es nicht? Du? Nein, ich sage es nicht. Ich bin berufstätig, ich darf es nicht sagen. Chompy, ich darf es nicht sagen. Ja? Das ist das Stigma-Problem. Das hat nichts damit zu tun, wie der andere sich verhält, wie die anderen sich verhalten. Ich werde nicht stigmatisiert. Ich trage ein Stigma. Und das ist bei mir. Weil ich habe das Problem, dass ich glaube, nie weiß, was passiert, wenn ich sage. Damit habe ich immer zu tun, egal wie die anderen sich verhalten.